Er hat seinen Abschnitt aus Römer 1, Vers 8 bis 15 überschrieben: Die Sehnsucht nach Gemeinschaft und ihr Zweck. Ich lese uns diese Verse. Römer 1, 8 bis 15. Zuvor danke ich meinem Gott durch Jesus Christus betreffs euch allen, da euer Glaube verkündigt wird in dem ganzen Kosmos. Denn mein Zeuge ist Gott, welchem ich Gottesdienste in meinem Geist in dem Evangelium seines Sohnes, wie unablässig ich euer Gedenken tue. Alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich etwa endlich einmal Wohlgelingen haben werde, infolge des Willens Gottes zu euch zu kommen. Denn ich sehne mich, euch zu gewahren, auf dass ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitgebe, um euch zu befestigen. Dies aber ist aber, dass wir inmitten von euch mit zugesprochen werde durch den beiderseitigen Glauben, den euren, außerdem auch den meinen. Ich will aber nicht, dass ihr unwissend seid, Brüder, dass ich mir oftmals vorsetze, zu euch zu kommen, und es wurde mir bisher verwehrt, auf dass ich auch unter euch etwas Frucht habe, so wie ich auch in den übrigen Nationen, Hellenen, außerdem auch Barbaren, Weisen, außerdem auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend ist das mir gemäße Verlangen, auch euch, denen in Rom, Evangelium zu künden.
Ja, hast du Sehnsucht nach Gemeinschaft?
Ja.
Ja, gut. Danke für den Einwurf. Deswegen sind wir doch hier, gell? Oder kommst du nur hierher, weil das Pflicht ist, weil du sagst, ja, dann fragen die anderen wieder, warum warst du nicht da, gell? Und ihr wisst ja, wie ich darüber denke, wenn wirklich mal jemand nicht kommt und wir wissen, er ist nicht krank, ist uns das völlig egal, gell? Weil du musst doch selbst entscheiden, wo du hingehst. Also wir binden niemanden fest, wir laufen auch niemandem hinterher, wir wissen aber, wir sehnen uns nach Gemeinschaft der Heiligen, so wie auch unser Bruder Apostel Paulus das ja hier zum Ausdruck bringt in seinem Römerbrief. Und deswegen möchte ich die Verse, die schon vorgelesen wurden, mal so einer Reihe nach durchgehen. Noch eine kleine Bemerkung machen zum ersten Teil, damit wir den Anschluss finden. Und dann diesen Gemeinschaftsgedanken aus dieser Argumentation des Paulus heraus mal ganz neu vielleicht zu fassen. Gibt es auch noch ein paar Nebenaspekte, die durchaus auch interessant sind und die man sich mit zu Gemüte führen kann. Wir haben gerade hier im Vorgespräch mit Bernhard festgestellt, es gibt ja Bibelverse, da kannst du bei jedem Vers eine Stunde draus machen, ganz locker. Gell? Und wer sich damit beschäftigt, weiß das ja. Wir haben aber hier nur 55 Minuten oder 60 auch und heute Nachmittag noch mal Gelegenheit. Heute ist ja der besondere Tag, wenn es um Gemeinschaft geht und ihr könnt mir jetzt das glauben, gell? Ich sage euch ja nichts, was nicht stimmt. Ich habe das nicht ausgesucht, dass das heute dran ist. Das hat sich so ergeben, gell? Dass wir auch heute Nachmittag Gemeinschaftsnachmittag haben. Ist reiner Zufall in Anführungszeichen. Es fiel uns von oben zu. Weil wir wissen ja vorher nie, wann wir dran sind und was wir da machen, so bis ins Einzelne. Wir haben ja auch nochmal einen Gastredner, der kommt dazwischen, dann verschiebt sich das wieder. Also das kannst du nie vorher festlegen, wer zum Beispiel heute dran ist und was er da für ein Thema macht. Das kannst du vielleicht kurzfristig machen, hat Reinhold auch schon gemacht. Aber hier, das ist uns zugefallen. Also, Paulus war ja Apostel Jesu Christi und er sagte im Römerbrief im Kapitel 1, von dem ja unser Bruder Martin Luther gesagt hat, das ist das wahre Herzstück des Evangeliums, der Römerbrief. Und da sagt Paulus, ich bin Apostel für das Evangelium Gottes. Das ist sein Einstieg. Darüber haben wir schon gesprochen. Und Paulus sagt noch in diesen ersten 5 Versen, dieses Evangelium hat Gott durch seine Propheten vorher verheißen. Das steht im Alten Testament, könnte man auch sagen. Stell dir vor, gell? Das war nichts Fremdes, Neues, Außergewöhnliches. Das hat Gott schon längst vorhergesehen. Ne? Und dann sagt er noch, ja, und dieses Evangelium betrifft den Sohn Gottes. Evangelium, Sohn Gottes, das hängt zusammen. Und dieser Sohn Gottes, der kam aus dem Samen Davids. Ja, hoppla, gell? Ist das so wichtig, woher der Sohn Gottes kommt? Nee, aus dem Samen Davids. Wir haben ja mehrere Hinweise in der Schrift, wenn es um diese Herkunft geht. Offensichtlich hat das Volk Israel eine ganz große, entscheidende Rolle zu spielen, wenn es um die Herkunft des Sohnes Gottes geht, was seine fleischliche Herkunft betrifft. Also machen wir das nicht weg. Und er sagt noch, dieses Evangelium betrifft den Sohn, nicht nur seine Abstammung, sondern auch seine Auferstehung. Sterben, auferstehen. Das ist Evangelium Gottes. Und ich habe jetzt, ich Apostel Paulus, dieses Apostelamt empfangen, um innerhalb der Nationen, das sind also ganz besondere Leute offensichtlich, weil am Vers 5 sagt, mein Auftrag ist es, Glaubensgehorsam zu fördern in Nationen für seinen Namen. Und wir haben damals festgestellt, der Name ist hier an Nationen gebunden, nicht an den Gehorsam. Das ist auch ein anderes Thema. Und sagt dann zu den Römern, über die wir heute noch was anderes auch hören werden, sagt er, ihr seid berufene Heilige. Ihr seid berufene Heilige. Hätte er auch zu uns sagen können, Frage. Sind wir auch berufene Heilige? Aber hallo, gell? Einige nicken. Ja genau, nicht weil wir so gut sind, gell? Also ich bin ja der Beste sowieso, gell? Und deswegen bin ich heilig. Das wäre ja völlig falsch. Sondern weil er uns benutzt, gebraucht für seinen Zweck. Und alles, was Gott gebraucht, ist heilig. Selbst das knorrige Holz in der Stiftshütte, was da für den Tisch verbaut worden ist, ist auch heilig, weil er es gebraucht. So, und dann geht es beim Vers 8 weiter, wo Paulus jetzt sagt, zuvor, ehe ich jetzt weiter rede, danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, betreffs euch allen, da euer Glaube verkündet wird in dem ganzen Kosmos. Ja, das ist, klingt toll, gell? Euer Glaube wird verkündet in dem ganzen Kosmos. Dazu gleich noch. Vorher sagte ich danke meinem Gott. Das ist typisch Paulus. Paulus, griechisch, gell? Paulus, lateinisch, muss ich ab und zu mal betonen, weil das hat zwei gewaltige Unterschiede, das heißt nämlich zwei was Verschiedenes. Also Paulus, griechisch, der Ruhende, er sagt, ich danke meinem Gott. Und das zieht sich durch alle seine Briefe. Paulus ist einer, da ist das Danken so seine ja, Haupthaltung, Grundhaltung, könnte man sagen. Und da denke ich immer dran, wenn ich diesen Punkt bei Paulus sehe, an die Zeit, wo ich etliche von euch mal kennenlernen durfte, vor 20 Jahren ist das gewesen, 21 fast, gell? Und dann bei Elli im Hauskreis, und da waren vor kurzer Zeit vorher 2 erwachsene Söhne gestorben, dann haben die gesagt, ja, dafür müssen wir danken, gell? Da war ich schockiert, ne? Das war für mich undenkbar damals, bis ich begriffen habe, was das bedeutet. Heute weiß ich das. Und immer wenn ich bei Paulus lese, dass er sagt, ich danke Gott und ich danke in allem, alle Zeit für alles, dann muss ich daran denken. Gell? Und ja, da mag mancher sagen, ja, das ist verrückt. Aber wer die ganze Heilsgeschichte Gottes kennt und sie auch noch glauben darf, der wird sagen, ja genau, das dient einem ganz bestimmten Zweck. Auch das, was mir nicht gefällt. Und am Ende, ganz am Ende, werden wir merken, wozu das gut gewesen ist. Ja, das ist Glaube. Und von diesem Glauben redet Paulus ja, diesen Glauben verkündet er. Und er sagt hier, auch euer Glaube, nämlich ihr Römer, auch euer Glaube wird verkündet in dem ganzen Kosmos. Wie geht denn das? Erinnert euch mal an die Apostelgeschichte, als die Apostel, Petrus war auch dabei, da einbestellt worden sind an den Apostelische 5,29 steht das, als man ihnen sagte, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden. Was sagt dann der Petrus oder die Apostel? Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also, und wenn du das machst, das heißt, wenn die Apostel hier ernst gemacht haben mit ihrem Glauben, da gab es eine Reaktion. Und wenn du das selber schon erlebt hast, ich auf jeden Fall, meine Frau auch, wenn du ernst machst mit deinem Glauben in Betreff Jesus betreffend, kriegst du als erstes in der Familie Ärger, gell? Weil die das gar nicht wollen. Und die Nächsten sind dann vielleicht die am Arbeitsplatz, in der Schule oder deine Nachbarn. Aber in der Familie, da fängt das an. Da stehen die ersten Feinde auf. Das hat schon Jesus vorhergesagt. Und wenn wir noch ein Beispiel lesen, ich will mal in Apostelgeschichte 26 lesen, was der Paulus macht. In Apostelgeschichte 26, ab Vers 19. Das ist auch interessant. Paulus und sein gelebter Glaube, der war hier bei Festus und Agrippa, gell? Und da sagt er zu dem König, sagt er, daher, Regent Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam. Er redet von seinem Damaskus-Erlebnis, sondern verkündete denen in Damaskus zuerst, aber außerdem auch denen in Jerusalem und in der ganzen Gegend Judäas und den Nationen, was hat er ihnen verkündet? Mitzudenken, Buße nun und sich auf Gott zuwenden, den Gott, der des Mitdenkens würdig ist, und entsprechende Werke zu praktizieren. Deshalb nahmen mich die Juden in der Weihestätte oder im Tempel fest und versuchten, Hand an mich zu legen. Vor seiner Familie. Die Juden, gell? Er war ja aus dem Stamm Benjamin. Und da ich nun von Gott bis zu diesem Tag Unterstützung erlangte, stehe ich und bezeuge den Kleinen als auch den Großen, nicht eines sagend außer dem, was auch die Propheten und Mose sprachen, was im Begriff ist zu werden. Was macht er? Der Paulus verkündet Jesus und sagt, ich sage nichts anderes als die Propheten. Die haben von Jesus geredet. Was sagt Jesus zu den Emmaus-Jüngern? Lukas 24, das ganze Alte Testament redet von mir. Also das haben die doch gewusst. Und die Juden wussten das auch. Was sagt er weiter? Er redet auch noch zu Festus. Was haben die Propheten vorhergesagt? Dass der Christus, ob als Leidender oder ob als Erster aus Auferstehung gestorbener, im Begriff ist, Licht zu verkünden, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Steht im Alten Testament. Kannst du bei Jesaja lesen. Als es sich aber mit diesen Worten verteidigte, Paulus verteidigt sich mit dem Alten Testament, erklärt er Festus mit lauter Stimme, du bist verrückt. Und die viele Schriftforschung treibt dich in den Wahnsinn, sagt er zu Paulus. Wenn ich den Vers lese, denke ich an meine Geschichte, als ich ausgestiegen bin aus dieser Sekte, oder der Herr mich da rausgeholt hat. Die haben sie mir gesagt, du liest zu viel Bibel. Das musst du dir vorstellen, gell? Du liest zu viel Bibel, du bist verrückt, du liest zu viel Bibel. Paulus, du bist verrückt, deine Schriftforschungen treiben dich in den Wahnsinn. Paulus aber erklärt, ich bin nicht verrückt, mächtiger Festus, sondern Reden der Wahrheit und Besonnenheit tue ich kund. Ist doch eine tolle Geschichte, gell? Das war der gelebte Glaube des Paulus. Und genauso haben die Gläubigen im ersten Jahrhundert reagiert. Ich lese noch ein Beispiel vor von den Thessalonischern. In 1. Thessalonicher 1. Sie sehen, das war ja so die erste Versammlung, die Paulus überhaupt gegründet hat. Und von denen wird hier gesagt, 1. Thessalonicher 1, 7 bis 10. Er sagt zu den Thessalonichern, ihr seid Vorbilder geworden, Typen all den Glaubenden oder Treuen in Mazedonien und in Achaia. Vorbilder. Warum? Denn von euch her ist das Wort Gottes heraus erschollen, oder wie ein Echo, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern in jedem Ort ist euer Glaube, ja der zu Gott hin, herausgekommen. Sodass wir nicht Bedarf haben, etwas davon zu sprechen. Denn sie selbst, die das gehört haben, dass die Thessalonicher glauben, verkünden uns betreffend, welche Art Hineinweg wir zu euch fanden, wie wir es in eure Mitte fanden, in eure Gemeinschaft fanden, Gemeinschaft wesenhafter Einheit mit euch und wie ihr euch von euren Götzen und Göttern getrennt habt, hingewandt zu dem wahren Gott. Und hinauf zu harren, das heißt nach oben zu gucken, zu warten, bis der Sohn Gottes aus dem Himmel erscheint, der aus den Gestorbenen erweckt worden ist. Jesus, der uns aus dem kommenden Zorn birgt. Was ist denn das für ein Lob? Gell? Die haben geglaubt. Und der Glaube war so toll, dass die anderen Leute gemerkt haben, bei denen stimmt was nicht. Die hätten auch sagen können, die sind verrückt. Gell? Ja, da stimmt was nicht. Und jetzt ist der Glaube dieser Gläubigen des ersten Jahrhunderts sozusagen ein Zeugnis, ein lebendes Zeugnis, das wie eine Verkündigung wirkt. Weil sie es gemacht haben, war das lauteres Reden, als wenn du nur davon schwätzen tust und machst anschließend nichts. Also verstehst du, die geredete Predigt, die brauchen wir auch, aber die gelebte Predigt, die ist viel, viel lauter und viel deutlicher. So, und jetzt haben wir zwei Beispiele. Die Regenten haben das gehört und haben gesagt, das ist verrückt. Und die Leute, die Thessalonicher beobachtet haben, haben auch gesagt, da ist irgendwas Besonderes dran. Und jetzt sagt auch Paulus hier im Vers 8, euer Glaube wird verkündet im ganzen Kosmos. Was ist denn Kosmos? Also so wie uns heißt Kosmos so die Sternenwelt. Im Griechischen heißt das Wort ja Schmuck. Kosmetik kommt daher, weil unsere Frauen, ja, Kosmetik, weil man sich schön macht. Die Männer sind ja schön, Frauen machen sich schön, ja, das ist der Unterschied. Und man rechnet was zum Kosmos. Paulus sagt in 1. Korinther 4,9, spricht er ja von dem Theatron, diesem Schauspiel, und sagt, wir sind dem ganzen Kosmos ein Schauspiel geworden. Was sagt er dazu noch, wer das ist? Sowohl Engeln als auch Menschen oder umgedreht. Also Engel und Menschen gehören zum Kosmos. Wenn also hier Vers 8 sagt, unser Glaube wird verkündet in dem ganzen Kosmos, dann sehen das auch die Engel. Dann gucken auch die Engel zu, dann lernen auch die Engel. Ist das die einzige Stelle, die wir haben? Natürlich nicht. Epheser 3, Vers 10 ist ein zweiter wichtiger Text, weil dort Paulus sagt, die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus, wenn du dazugehörst, du und ich auch, wir sind dazu hier, um diesen unsichtbaren Mächten, er nennt sie anfängliche, hochrangige Autoritäten in den aufhimmlischen Bereichen, die was? Vielbundige Weisheit Gottes bekannt zu machen. Also sagen wir vielfältig. Also das ist, die Weisheit Gottes ist so umfassend, die kann kein Mensch in aller Gänze begreifen. Und jetzt sind wir als Leibesgemeinde des Christus dafür da, Engeln das beizubringen, dass die was davon lernen. Also könnte der Paulus auch zu uns sagen, euer Glaube wird verkündet im ganzen Kosmos. Wenn du ernst machst mit deinem Glauben, gell? Und wenn ich so euch so angucke, da sind ja etliche, wo ich auf Anhieb sagen kann, ja genau, das ist so. Und die, wo ich das vielleicht noch nicht so sehe, die haben mir noch nicht genug erzählt, was in ihrem Leben da so ganz besonders gewesen ist. Das können wir ja nachholen, zum Beispiel heute Nachmittag. So, und Vers 9. Denn mein Zeuge ist Gott, welchem ich Gottesdienst leiste in meinem Geist, in dem Evangelium seines Sohnes, wie unablässig ich eurer gedenke. Ich, Paulus, sehne mich nach Gemeinschaft, ist ja unser Thema. Und die Römer hat er noch nie gesehen. Der war noch nie in Rom. Die Versammlung hat er auch nicht gegründet. Aber er hat sie gekannt von Berichten. Und jetzt sehnt er sich, die Römerversammlung kennenzulernen. Und er sagt, ich bete unablässig, dass mir das irgendwann mal gelingt, zu euch zu kommen. Er will sie unbedingt sehen. Das ist Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und das Wort Gottesdienst leisten oder Gottesdiensten, das ist ja ein Verb, das gibt es in Deutsch eigentlich gar nicht. Wir leisten Gottesdienst. Da gibt es einen interessanten Vers, weil Paulus gibt diesem Wort seine wirkliche Bedeutung wieder. Sagt zu den Leuten, ich gehe in den Gottesdienst. Sagt, der geht in die Kirche oder was weiß ich, wie geht das Hessisch in die Kirche oder so ähnlich. Ich kann nicht Hessisch, das ist schwierig, einfach wenn ich in Hessisch spreche. Ich bin ein hessischer Sachsen. Ja. Also, der geht in die Kirche oder was, das ist Gottesdienst. Ja, hoppla, ist das alles. Gell? Nee, Paulus gibt diesem Wort seinen Sinn wieder in Römer 12, 1 und 2. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Römer 12, Vers 1 und 2. Daher, das ist übrigens das Kapitel hier, nachdem er den ganzen Heilsplan Gottes geschildert hat, kommt er jetzt dazu und sagt uns, was wir alles tun dürfen. Gell? Kapitel 12 bis 16. Daher spreche ich euch zu, Brüder, durch die Mitgefühle Gottes eure Leiber darzustellen als lebendes, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was ist das? Euer wortgemäßer Gottesdienst. Und seid nicht gleichförmig diesem Äon, sondern werdet umgestaltet in der Erneuerung eures Denksinns, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Und dann führt er den dreifachen Willen Gottes an. Was ist das? Was ist Gottesdienst? Wie nennt er das? Was ist das wohlgefällige Opfer? Ein wortgemäßer Gottesdienst, steht da im Grundtext. Ein wortgemäßer Gottesdienst. Also, was ist ein wortgemäßer Gottesdienst? Erstmal bedurft er mein ganzes Leben, haben wir schon festgestellt, weil die gesagt haben, du bist verrückt. Zweitens, dass jemand auf dem Wortgrund steht. Also, wenn ich wortgemäß leben will, muss ich das Wort wenigstens kennen. Es sollte meine Grundlage sein. Und was bei Paulus noch wichtig ist, auch bei Jesus, wortgemäßer Gottesdienst bedeutet auch, den Geist der Sache zu erkennen. Jesus hat es auch gemacht. Er hat oft die Worte der Schrift aus dem Alten Bund ganz neu interpretiert. Er hat sie auf diese Situation angewendet. Und denke mal an die Frau, die da gebracht wurde, die da Hurerei begangen hatte, und er sagt dann, ja, ohne Sünde wirft den ersten Stein und ähnliche Begebenheiten. Also die zeigen, auch Paulus ist der Meister drin, die zeigen uns, es geht nie um den Buchstaben, sondern ich muss diesen Buchstaben hinein in die Situation bringen. Das hat natürlich Grenzen. Ein Liberaltheologe würde jetzt Halleluja schreien und sagen, ja, der eine hat gesagt, ich muss die Bibel in die Zeit interpretieren. Gell? Das meine ich damit nicht. Sondern das muss im Rahmen des biblischen Textes natürlich geschehen. Und da gibt es Unterschiede. Wenn wir Bibelverse lesen, haben die unterschiedliche Wirkung für unser Leben. Das ist bei dir anders als bei mir. Also, Gottesdienst ist nicht nur in die Kirche gehen oder in die Gemeinde oder die Versammlung oder wie du das nennst, sondern das betrifft das gesamte Leben, betrifft den Wortgrund und auch die Anwendung des Wortes wortgemäß. Ja, das lernen wir in Gemeinschaft. Ich kenne ja etliche Brüder oder Schwestern im deutschsprachigen Raum, auch nur vom Internet oder vom Telefon. Die habe ich noch nie gesehen. Und so wie Paulus die Römer. Und ich weiß, wie viele Nöte es da gibt, weil eben keine Gemeinschaft möglich ist. Die hocken alleine hinter irgendeinem Baum in der Landschaft. Ich kenne die Gegend auch nicht. Und haben niemanden, gell? Niemanden, wo sie hingehen können. Und das will erstens gelernt werden, wenn das sich nicht anders machen lässt. Und zweitens erkennst du daran, wie wichtig Gemeinschaft ist. Und sobald es möglich ist, Gemeinschaft zu haben, sollten wir uns nach Gemeinschaft sehnen. Ich mache weiter bei Vers 10. Paulus denkt an die Römer und sagt, ich denke an euch wie? Alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich endlich einmal Wohlgelingen haben werde, infolge des Willens Gottes zu euch zu kommen. Paulus fleht Tag und Nacht. Er sagt es auch zu den Thessalonischern. Ich flehe Tag und Nacht zu meinem Gott, um mit euch Gemeinschaft zu haben. Machen wir das auch? Oder wir haben ja so einen grünen Zettel im Moment, da stehen die Termine drauf. Muss ich gar nicht für beten. Es reicht, wenn ich auf den Zettel gucke, weiß, am Sonntag fehlt eine Versammlung. Dann sagst du vielleicht noch Danke, das war's. Also ich lerne daraus auch, dass wir für die Zeiten der Gemeinschaft, die wir haben, die uns geschenkt sind, auch mal beten dürfen, dass das wohl gelingt und dass wir selber dabei sein können. Es gibt ja immer wieder Hindernisse, kann auch einer krank sein oder sonst irgendwas, das ist schon klar, aber der Wunsch nach Gemeinschaft muss halt da sein, wie es bei Paulus gewesen ist, das wäre gut. Und was sagt er noch? Das will nicht ich, sondern der Wille Gottes geschieht. Oder der Wille Gottes soll geschehen, auch in diesem Gemeinschaftshaben. Da gibt es auch den bekanntesten Vers beim Jakobus. Den kennt ihr alle, Jakobus 4,15, wo er sagt, wenn Gott will, dann werden wir dieses oder jenes machen. Ja, wenn Gott will, haben wir heute Gemeinschaftsnachmittag. Völlig klar, ja, bis jetzt will er es und ich nehme an, das wird auch so bleiben heute. Aber es ist immer sein Wille, das dürfen wir nicht vergessen. Und interessant ist, ja, ich gehe nochmal in die Apostelgeschichte zu Paulus, wenn es um den Willen Gottes geht, im Kapitel 21, da ist noch eine interessante Stelle, Verse 10 bis 14. 21, Verse 10 bis 14, stimmt das? Ja. Da heißt es, es geht um die Reise des Paulus. Während wir aber mehrere Tage blieben, kam ein Prophet namens Agabus von Judäa herab. Das war in Caesarea. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus. Er hat den Gürtel abgemacht. Stell dir vor, kommt einer, nimmt meinen Gürtel weg, fällt die Hose runter. Ja. Nimmt den Gürtel weg. Und band ihn sich selbst um die Füße und die Hände und sagte, dies aber sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel ist, werden die Juden in Jerusalem also binden und in die Hände der Nationen überliefern. Als wir aber dies hörten, sprachen sowohl wir als auch die Ortsansässigen zu ihm, nicht nach Jerusalem hinaufzusteigen. Dann antwortete Paulus, Achtung, was tut ihr, dass ihr weint und mir das Herz bricht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Da es sich aber nicht überzeugen ließ, schwiegen wir und sagten, der Wille des Herrn geschehe. Das ist toll, gell? Der Wille des Herrn geschehe. Auch wenn ich in Jerusalem umkommen muss, dann will das der Herr so. Ich will nach Jerusalem. Und Kapitel 23, das sage ich weiter, im Vers 11, der nächste Hinweis auf diese Reise. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei Paulus, und sagte, habe Mut, denn wie du mich betreffend Tatsachen in Jerusalem eindringlich bezeugt hast, also ist es dir auch nötig, sie in Rom zu bezeugen. Merkst du was? Wenn der Wille Gottes es ist, hat Paulus vorher gesagt, da wusste er noch nicht, was der Herr zu ihm zu sagen hat. Da hat er seinen Brüdern gesagt, wenn der Wille Gottes das ist, wenn ich nach Jerusalem gehe und die bringen mich dort um, dann war es der Wille Gottes. Gell? Und ob ich nach Rom komme, wird sich zeigen. Und dann kommt der Herr in der Nacht und sagt zu ihm, du kommst auch noch nach Rom. Gell? Also die in Jerusalem bringen dich nicht um, sonst kämst du ja nicht nach Rom. Also der Wille Gottes geschieht. Und das, versteht ihr, Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Leuten, die ernst machen mit ihrem Glauben und die sagen, ich bete darum, dass euch das auch so geht, Alles, was euch passiert, entspricht dem Willen des Herrn. Das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Und wenn du mit so Leuten zusammen bist, dann brauchst du dir nicht anzuhören, irgendwelches Gejammer, wie schlecht es in der Welt ist und wie schlecht es uns geht, warum gerade ich diese Krankheit habe und. Red mal mit normalen Leuten, was da so für Themen gibt. Da wird es mir gelegentlich schlecht, obwohl ich gar nicht so viel Gespräche habe, gell? Und was die alles bedrückt, warum? Sie können nichts dafür. Ihnen fehlt die Blickrichtung für die Heilsgeschichte Gottes. Und da gibt es auch noch genug Gläubige, Ungläubige, gelegentlich auch unter uns, die da ein Problem haben. Also, überlass das doch dem Willen Gottes. Ich sage das auch zu mir, weil gelegentlich habe ich da ein Problem mit, weil ich dann hinterher immer sage, was hast du jetzt wieder für unnötige Sorgen gemacht? Er regelt das sowieso, wie er das will. Also lass mal los, gell? Lass einfach los. Und so konnte Paulus sagen, ich bin ein Gebundener Jesu Christi. Das hat er dem Philemon aus dem Gefängnis geschrieben. Er war bei der kaiserlichen Familie zuletzt. Und da sind auch noch welche zum Glauben gekommen. Ja, ist das nicht toll, gell? Wäre alles nicht passiert, wenn er nicht seinen Glauben gelebt hätte. Und wenn er nicht, wie es jetzt in Vers 11 heißt, denn ich sehne mich euch, Kapitel 1, Vers 11, ich sehne mich euch wahrzunehmen, auf dass ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitgebe, um euch zu festigen. Paulus war verrückt, hat der König gesagt, als er in Rom war, weil sein Glaube gelebt war. Paulus betet und sagt, ich will euch wahrnehmen, ihr Römer, ich bin ja noch nicht in Rom, ich bin jetzt noch in Asia. Und ich will euch wahrnehmen, um euch zu helfen mit der geistlichen Gnadengabe, nämlich die den Sohn betrifft. Und ich kann jetzt hinzufügen aus dem Kontext heraus, dass auch ihr mal wahrnehmt, dass der Herr es ist, der alles regelt auch in eurem Leben. Und das gibt mir, wenn ich das lese und studiere, irgendwie mehr Ruhe. Gell? Dann kann ich mich auch mit der Hinaufruhe, wie es im Griechischen heißt, anfreunden und sagen, ja, ich bin nach oben hin ruhig, auch wenn das hier unten nicht immer gelingt, aber nach oben hin sind wir ruhig. Was ist denn das Wahrnehmen? Ich wette mit in euren Bibeln steht, das ist auch nicht falsch, nicht, dass mal einer sagt, der eine hat meckert laufend, ich sehne mich, euch zu sehen, steht auch bei euch garantiert dort. Bitte?
Verlangt sehr.
Ja, mich euch zu sehen. Gell. Es geht um das Wort sehen. Mich verlangt sehr, euch zu sehen. Ich sehne mich danach, euch zu sehen. Ist egal. Ja, ich sehe euch ja jetzt. Gell. Ich sehe euch alle, wenn ich so durchgucke, weil ich hier vorne stehe. Das ist mein Wunsch erfüllt worden. Ist das alles? Dieses griechische Wort heißt doch nicht nur sehen. Das heißt, bemerken, es handelt von der sinnlichen Wahrnehmung. Ich zitiere aus dem griechischen Wörterbuch von Walter Bauer, gell? Das ist auch berühmt. Schierlitz sagt das ähnlich. Es spricht von der Wahrnehmung persönlicher Wesen, die auf übernatürliche Weise sichtbar werden und so weiter. Das heißt, in meiner Übersetzung, ich soll mich ja nicht rühmen, das mache ich auch nicht, ich erwähne es nur, da findest du das Wort, dieses Wort sehen überhaupt nicht, weil es meiner Meinung nach nicht dahin gehört, weil hier geht es um mehr als nur sehen, es geht um wahrnehmen. Ich habe optische Berichte gesehen von Leuten, die blind sind und mehr wahrnehmen als ein Sehender. Es gibt Blinde, die fahren mit dem Fahrrad durch die Stadt. Es gibt Blinde, nee, erst muss ich noch den Rennfahrer erwähnen. Es gibt einen blinden Rennfahrer, der fährt einen Formel-1-Wagen. Der ist blind, allerdings fährt er kein Rennen, aber der fährt den Rennkurs alleine, blind, mit dem Rennwagen. Gell? Da sagst du, das gibt es nicht. Ich habe es gesehen. Es gab ein Gymnasium für Blinde, interessanterweise, eine besondere Ausbildungsstätte. Und da haben die jungen Leute dann berichtet über ihre Sünden, gell? Die gibt es ja auch, in der Schule macht man ja viel Blödsinn. Die wollten unbedingt in den Ort, in die Disco abends, das war ihnen nicht erlaubt. Und das war auch ein Stück weg. Und da haben die der Lehrerin ihr Auto geklaut Und sind als Blinde mit dem Auto in die Disco gefahren. Ist kein Witz, gell? Und wir haben kürzlich erst ein blindes Kind gesehen, noch einen blinden Erwachsenen, der durch die Stadt läuft und nirgends anrennt, weil er mit Echo läuft, gell? Mit Reflexion wie die Fledermaus. Also die Wahrnehmung ist mehr als Sehen. Wenn ich etwas wahrnehme, da habe ich eine Empfindung, da geht es um wesenhaftes Einssein. Das ist mehr als Sehen. Er wollte die Römer wahrnehmen. Und warum will er sie wahrnehmen? Um, wie wir später noch lesen, vom gegenseitigen Glauben zu profitieren. Und hier sagt er, um euch geistliche Gnadengabe mitzugeben. Wenn ich bei Paulus an Gnadengabe denke, was bei ihm das wichtigste Thema ist, was diese Gnadengabe betrifft, da fällt mir nur ein Vers ein, 2. Korinther 5, Vers 14. Da sagt er, einer ist für alle gestorben. Deshalb sind alle gestorben. Wenn er den Römern und auch uns nur diese eine geistliche Gnadengabe mitgegeben hätte, die meisten von uns sind sich ja sicher in dieser Sache, dann wäre es ein Riesenfortschritt. Wenn doch die Glaubenden begreifen könnten, dass alle gestorben sind, nicht nur die Gläubigen, alle, der ganze Kosmos ist gestorben mit Christus und damit ist bezahlt. Das ist was, gell? Alleine mit dem Vers kannst du Heilsgeschichte beschreiben. Schade, dass das viele nicht sehen können. Ja, und das gehört dazu, wenn man sich gegenseitig wahrnimmt. Ob der Schlips gerade ist oder schief oder ob du überhaupt einen dran hast, gell? Das ist doch sowas von nebensächlich. Sondern es geht um die persönliche Wahrnehmung. Und wie funktioniert jetzt, das sagt er ja im Vers am Ende noch, wenn ich das mache, diese Gnadengabe euch mitteile, weil ich euch wahrnehme, dann werdet ihr gefestigt. Wie funktioniert dann dieses Festigen? Da gibt es einen interessanten Weg, den müssen wir uns kurz angucken. In 2. Thessalonicher 2, Vers 16 und 17 will ich was lesen. 2. Thessalonicher 2, Vers 16 und 17. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott unser Vater, der uns liebt und äonischen Zuspruch gibt und gute Erwartungen in Gnade, möge euren Herzen zusprechen und möge festigen, in jedem guten Werk und Wort. Paulus betet darum, dass der Vater unseres Herrn Jesus Christus uns zuspricht, damit wir gefestigt werden. Wie macht er das? Ja, da muss ich noch lesen, was Jesus gesagt hat in Johannes 16, Vers 13 bis 15. Und dann kannst du dir das zusammenreimen. Das ist ganz einfach. Johannes 16, 13 bis 15. Da steht auch hier tatsächlich, Jesus sagt, als er sich von seinen Lernenden verabschiedet, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst sprechen, sondern so vieles, wie er hören wird, wird er sprechen. Wo hört er das? Und die kommenden Ereignisse wird er euch verkünden. Jener, nämlich der Geist, wird mich verherrlichen, mich Jesus, da er aus meinem nimmt und wird es euch verkünden. Alles, ja so vieles, wie der Vater hat, ist mein. Deswegen sage ich, dass er, nämlich der Geist, aus dem meinen nimmt und euch verkünden wird. Wie ist die Reihenfolge? Damit wir gefestigt werden. Der Vater gibt es dem Sohn, der Sohn sagt, das gehört mir, und der Geist nimmt von mir, der Geist nimmt von Jesus. Der Geist nimmt von Jesus, was Jesus vom Vater hat. Der Geist nimmt also vom Vater durch Jesus. Und wie geht's weiter? Ja, dann kommen die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer und der Glauben in der Ekklesia. Dann kommt dein Bibelwort, was du vor dir liegen hast. Also die irdischen Werkzeuge sind letztlich die Endstation der Weitergabe der Aussprüche Gottes durch den Sohn und den Geist bis hin zu uns. Da wäre ich gefestigt. Also die Festigung geschieht auf diesem Weg und auf keinem anderen Weg. Und da fragte mich kürzlich jemand, warum dürfen wir den Heiligen Geist nicht anbeten, gell? Und da denke ich, das wird daran liegen, weil dieser Geist, der hier von Jesus nimmt, der es vom Vater hat, selber wesenhaft Gott ist. Das heißt, das ganze Wesen Gottes ist doch Geist. Es geht also um eine wesenhafte Darstellung Gottes, Anbetung ist eine personelle Beziehung. Und selbst wenn der Geist personelle Aufgaben wahrnimmt, was er ja tut, ist er aber doch wesenhaft die Einheit Gottes darstellend. Alles ist Geist. Und deswegen denke ich, würde das auch ein Grund mit sein, dass wenn du gegen den Geist dich versündigst, wie Jesus sagt, weder in diesem Äon noch in dem nächsten zum Mitdenken kommst. Eine größere Sünde gibt es nicht, gegen das Wesen Gottes sich zu versündigen. Den Vater beschimpfen oder den Sohn beschimpfen und sagt, das geht gerade noch, das kannst du wieder gut machen. Aber mein Wesen beschimpfen, das geht nicht. So, unser Thema, Sehnsucht nach Gemeinschaft, was sagt er im Vers 12? Dieses ist aber, das mir inmitten von euch zugesprochen wird. Also wenn wir uns sehen, wenn ich euch wahrnehme, dann wird auch mir mitten unter euch zugesprochen, wie durch den beiderseitigen Glauben, den euren, außerdem auch dem meinen. Beiderseitiger Glaube. Paulus war ein Jude. Die Römer waren Hellenen. Vielleicht kann ich das heute noch beweisen. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht. Die Römer waren Hellenen, keine Griechen, gell? Hellenen, das muss man unterscheiden. Und jetzt sagt er, mein Glaube und euer Glaube. Und jetzt will ich mal gucken, was Petrus dazu sagt. Der war ja auch ein Jude, gell? Wenn ich mich recht erinnere. 2. Petrus 1, Vers 1. Was sagt er zu den Leuten, zu denen er schreibt? Wie spricht er die an? Der Petrus als Jude, als Prediger vornehmlich für Juden, wobei ich da große Einschränkungen mache, das wirst du gleich merken. Er sagt hier in seinem Briefanfang, im zweiten Brief, Simon Petrus, Sklave und Apostel Jesu Christi, denen schreibt er, die einen gleichwertigen Glauben mit uns zugelost bekamen in der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Ihr, denn ich schreibe, haben einen gleichwertigen Glauben wie wir, ich Jude. Gell? Ich Jude, du gleichwertiger Glaube. Klingt wie Ausländer. Gell? Ja, wer war denn der Du hier in diesem Vers? Wen hat denn der Petrus geschrieben? Hat der Petrus an Juden geschrieben? Dann würde das mit dem Glaube da nicht so ganz passen. Da musst du mal am Ende vom Brief gucken. Am Ende vom Brief, wo er vorher sagt, es gibt einen gleichwertigen Glauben. Meiner ist gleichwertig wie euer Glaube. Da sagt er im Kapitel 3, im Vers 15, denselben Leuten sagt er, erachtet es als Langmut unseres Herrn, als Rettung, so wie auch, Achtung, unser geliebter Bruder Paulus euch gemäß der ihm gegebenen Weisheit schrieb. Euch, den ich hier schreibe, hat der Paulus das schon geschrieben, sagt er hier. Am Anfang sagt er, ihr habt den gleichwertigen Glauben wie wir. Da redet er also von Juden und Hellenen, auch der Petrus. Und ich füge nur einen hinzu, der ist aber gar nicht nötig, im Kapitel 2, Vers 10. Da sagt er zu den Leuten, die er anschreibt, Irgendwo habe ich hier einen Fehler gemacht. Das soll ja vorkommen, gell? Da kann mir keiner helfen. Doch, es im ersten Brief, das ist schon ein falscher Brief. Also 1. Petrus 2,10 sagt er zu den Briefempfängern, ihr wart einst Loami, hebräisch, nicht Volk, jetzt aber Volk Gottes. Das kommt aus dem Hosea, gell? Altes Testament, Hosea. Und im Hosea geht es um das Nordreich Israels. Also das alles zusammengenommen sehen wir, dass auch der Petrus Hellenen gepredigt hat und seine beiden Briefe, denen sogar gewidmet waren, den Hellenen. Und da waren sicher auch ein paar Juden dabei, keine Frage, genau wie in der Versammlung in Rom. Viele Juden es gab, aber die Römer, die Korinther, die Epheser, die Galater, das waren Nationenleute im Kern, im Wesentlichen. Und denen schreibt er ganz seltsame Dinge. Und da siehst du auch in diesen Gegensätzen hier, es waren sozusagen zwei Welten. Das jüdische Glaubensgefühl war ein anderes wie das nationische Glaubensgefühl, weil sie andere Wurzeln hatten, zumindest was die 700 Jahre betrifft zwischen der Zeit, wo das Nordreich Israels ja zerstreut worden ist, zunächst nach Assyrien und dann weiter. Also beidseitiger Glaube. Es ist auch beim Bibellesen, bei so einem Wort kommst du auf ganz neue Gedanken oft und Zusammenhänge der Schrift. Also es ist nicht nur so, dass bei uns ist es ja genauso, wenn wir zusammen sind, haben Gemeinschaft, dass unser beidseitiger Glaube es ist, der uns zuspricht. Gell? Du glaubst anders wie ich, weil du hast andere Wurzeln. Ich komme aus einer Sekte, du weißt woanders her. Und dadurch bist du anders geprägt. Und das dürfe ich akzeptieren bei dir auch. Gell? Und ich bin auch anders geprägt, das dürfen wir auch akzeptieren. Aber wir wachsen zusammen irgendwie so zu dem Ziel. Es wird immer weniger, das Fremde wird weniger. Es kommt diese Wahrnehmung geschieht, dass wir zusammenfinden irgendwo. Und deswegen sagt Paulus hier, auch in diesem Vers, zu den Thessalonichern sagt er das, Entschuldigung, zu den Thessalonichern sagt er, als er an ihrer Mitte war, wir wurden bei euch geformt. Ich sage es mit anderen Worten. Wir wurden verändert. Elberfeld schreibt, wir haben uns bei euch verhalten. So oder so. Und dieses Werden, dieses griechische Werden drückt aus, dass hier eine Veränderung stattfindet. Also, wir wurden, das heißt, wir wurden geformt, wir haben uns geändert. Und wenn ihr mal euer Glaubensleben betrachtet, nicht mal eins, die letzten 20 Jahre haben wir uns alle verändert, wir sind gewachsen. Da ist irgendwas, hat sich verändert, gell? Und hoffentlich wortgemäßer, damit es der wortgemäße Gottesdienst auch wird, von dem wir ja heute hier auch reden. Und nun bringt er am Vers 13 eine seltsame Formulierung. Er sagt, ich will aber nicht, dass ihr unwissend seid. Das macht er nur 6-mal in seinen Briefen. 6-mal sagt er, ich will nicht, dass ihr unwissend seid. Und hier geht es darum, einfach um die Tatsache, dass er sie oftmals besuchen wollte und es hat nicht geklappt, um auch bei ihnen etliche Frucht zu haben. So drückt er das ja aus. Also ich möchte euch besuchen, es wurde mir verwehrt bisher und ich möchte unter euch Frucht haben. Ich will nicht, dass ihr unwissend seid. Das hat immer mit der Ekklesia zu tun und immer auch an den anderen Stellen mit Israel. Er sagt zum Beispiel, wenn ich die Briefe durchgehe, in Römer 11 redet er von der teilweisen Verstockung Israels. Ich will nicht, dass ihr unwissend seid, Israel ist zum Teil verstockt. Zu den Korinthern sagt er, ich will nicht, dass ihr unwissend seid, eure Väter waren unter der Wolke. Klingt schon seltsam. Zu den Korinthern sagt er auch im Kapitel 12, ich möchte nicht, dass ihr unwissend seid, dass zum Leib sowohl Hellenen als auch Juden gehören. Er sagt nicht Griechen, er sagt Hellenen. Das ist ganz wichtig, weil Hellenen waren viel mehr Leute, als das, was wir heute unter Griechen verstehen. Dann sagt er im 2. Korintherbrief, ich will nicht, dass ihr unwissend seid, dass durch uns, die Leibesgemeinde, alle Verheißungen Gottes erfüllt werden. Nach Römer 9,4 gehören die Israel. Okay, muss man mal darüber nachdenken. Und in 1. Thessalonicher 4 redet er von der Entrückung und sagt, ich will nicht, dass ihr unwissend seid, dass das da drei Gruppen gibt, die gemeinsam entrückt werden. Ja, wie viele Leute sehen denn das? Die meisten sehen nur zwei. Also, das sind alles wichtige Stellen. Das Wichtige hier ist, dass Paulus, und das betrifft auch unsere Frage mit von heute Nachmittag, dass Paulus hier sagt, ich will innerhalb von euch, in eurer Mitte, Frucht haben. Er sagt noch einen interessanten Satz, ich lese mal Epheser Kapitel 4, 11 bis 13 dazu. Das würdest du nicht erwarten, wenn es um dieses Thema geht. Epheser Kapitel 4, 11 bis 13. Und er selbst gibt die einen, nämlich der Christus, als Apostel, die anderen als Propheten, die anderen aber als Evangelisten, die anderen auch als Hirten und Lehrer. Wozu? Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen in die Einheit der Treue und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, in den vollendungsgemäßen Mann, in das Vollmaß des Wuchses, der Vervollständigung des Christus. Wozu sind die Apostel, Hirten, Lehrer, Evangelisten da? Zur Erbauung des Leibes des Christus, heißt es hier. Und wenn ich jetzt im Römerbrief gucke, weil wir sind ja heute im Römerbrief, sagt er da was anderes, das hat er viel früher geschrieben. Wenn du mal Römer guckst, im Kapitel 1, Vers 15, also das Kapitel, um das es heute geht, da sagt er doch gerade im gleichen Kapitel, dementsprechend ist mir das gemäße Verlangen, auch euch denen in Rom Evangelium zu verkünden. Der will die Römer besuchen, der sagt, ich sehne mich nach der Gemeinschaft mit euch, ich will, der gegenseitige Glaube soll uns stärken. Und dann sagt er, ja, ich will euch Evangelium verkünden. Da verkündet Evangelium innerhalb der Versammlung der Römer. Da steht nicht, ich will mit euch von Haus zu Haus gehen, so wie ich das 30 Jahre gemacht habe. Und es geht nicht darum, wahllos von Haus zu Haus zu gehen, sondern wir lernen bei Paulus ganz deutlich, und Apostelgeschichte 20,20 ist der Schlüssel dafür. Ich habe es im Kopf, weil ich das als Zeuge Jehovas ständig und immer wieder gehört habe, aber falsch. Dort steht, ich habe euch öffentlich verkündet und kat oikus, das heißt gemäß den Häusern. Und das sagen manche Ausleger, und das haben die Zeugen Jehovas sich auf die Fahne geschrieben, das kann auch heißen von Haus zu Haus. Ja, danke, gell? Deswegen rennen die von Haus zu Haus. Es ist ja nicht falsch, das kannst du machen, aber das steht nicht da. Sondern, was hat er denn gemacht? Hat in der Synagoge gepredigt, am Marktplatz, und da gab es Leute, die gesagt haben, da wollen wir mehr von hören. Und da hat er gesagt, dann besuche ich euch mal daheim. Gell? Also da sind die nach Hause gegangen, hat Paulus die besucht und gemäß diesen Häusern, wo er hingegangen ist, hat er das Evangelium verkündet. Verstehst du, das ist doch was ganz anderes. Weil in jedem Haus gab es sicherlich andere Gründe, Evangelium zu verkünden. Wenn wir heute mit Katholiken sprechen oder mit Mohammedanern, was wenig Sinn macht, oder Andersgläubigen, dann musst du doch gucken, wo kommen der her, wie packe ich das jetzt an, damit er das versteht. Also gemäß diesem Botschaftsempfänger muss ich mich verhalten. Und genau das, und darum geht es hier. Also ich will nicht, dass ihr unwissend seid. Ich will unter euch Frucht haben. Ich will Frucht haben unter euch, nicht auf der Straße irgendwo. Natürlich hat er so angefangen, wenn ich an Korinth denke. Er stand da auf dem Berg vor Korinth und hat da ins Tal geguckt. Und dann hat Jesus ihm gesagt, fürchte dich nicht, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ja, der muss irgendwie anfangen, das ist schon klar. Aber das, wo es eine Versammlung gibt, wo es eine Versammlung gibt, wird evangelisiert in der Ekklesia, der örtlichen Ekklesia, der herausgerufenen Gemeinde. Und jedes einzelne Glied hat seine Beziehung in dieser Welt. Nachbarn, Kollegen, Schulfreunde, Familie, was das auch ist. Und dort erzählst du davon. Dann kommt einer und sagt, das interessiert mich. Und den bringst du mit. Und dann hört er hier wieder Evangelium. Wir müssen nicht in Salzhausen heute Nachmittag von Haus zu Haus gehen, um zu sagen, dass wir in 14 Tagen wieder hier sind. Das bringt gar nichts. Geld wird kein, Entschuldigung, ich habe fast gesagt, kein Schwein, da wird also kein Bewohner von diesem Ort hier sein. Das ist absolut ineffektiv. So, wie geht's weiter? Ich komme zum Schluss. Wir haben nur noch zwei Verse. Er spricht hier davon, er will innerhalb der Nationen Frucht haben. Und wie nennt er sie? Hellenen, Vers 14, außerdem auch Barbaren, Weisen, Unverständigen, bin ich ein Schuldner und so weiter. Was sind denn Hellenen? Nochmal, ich lese nur zwei Zitate vor aus ganz interessanten Bibelkommentaren. Der eine ist ein ganz alter, Strack und Zöckler, das ist 1800 Tobak, 90 vielleicht. Was sagt er dazu? So wie auch Paulus die Römer zu den Hellenen gerechnet habe, denn wieder so, nochmal langsam, so wird auch Paulus die Römer zu den Hellenen gerechnet haben. Ja, der Strack und Zöckler, da gibt es vier Bibeltexte allein im Römerbrief, die das bestätigen. Denn wie der griechische Römerbrief selbst zeigt, war damals die griechische Sprache, somit auch griechische Bildung allgemein herrschend in Rom. Strack und Zöckler. Was ist mit dem Begriff Barbaren? Hier zitiere ich die neuere Ausgabe, Strack und Billerbeck, ist ja auch bekannt unter den Experten zumindest. Und Strack und Billerbeck sagen hier, dagegen deckt sich Hellenes, Kai, Barbaroi, das heißt Hellenen, auch Barbaren im Munde des Apostel Paulus, nicht mit der gleichen Verbindung bei den profanen Schriftstellern. Das heißt, die Welt sieht das ganz anders als die Bibel. Was verstehst du denn unter einem Barbaren? Das sind doch schreckliche Leute. Gell? Das sind schreckliche Leute. Ich lese dir mal vor, wie schrecklich die sind. Apostelgeschichte 28, im Vers 2 steht das. Das sind furchtbare Leute. Paulus hatte Schiffbruch und da sagt er hier auf der Insel Melite, sagt er, die Barbaren aber gewährten uns eine nicht gewöhnliche Menschenfreundlichkeit. Denn sie entzündeten einen Holzstoß und nahmen uns alle zu sich wegen des eintretenden Regens und wegen der Kälte. Die waren so barbarisch, die haben die am Strand liegen lassen. Nee, die waren gastfreundschaftlich. Gell? Und wenn du den Kolosserbrief liest, sagt Paulus, auch in den Barbaren ist der Christus. Kolosser 3, Vers 11. Also, Barbar, Aramäisch, das heißt Korn, Korn und Sohn. Das ist ein Sohn, der gesät worden ist. Und jetzt frage ich euch biblisch, welche Söhne sind gesät worden? Da bist du wieder bei Israel. Schade, dass so viele das nicht sehen können. Aber gut, der Herr, wenn er will, wird das wirken. Ja, und wie schließt Paulus jetzt mit unseren Versen? Dementsprechend ist das mir gemäße Verlangen, auch euch, denen in Rom, zu evangelisieren. Den Vers habe ich schon mal gelesen. Damit schließt er hier unser Thema heute ab. Also, wem evangelisieren wir? Wo teilen wir Speise auf? Mit wem sind wir zusammen? Mit den herausgerufenen Heiligen. Die müssen wachsen. Das ist unsere Aufgabe. Was haben wir also heute gelernt aus den Versen des Paulus? Er sagt, ich danke Gott für die treuen Brüder und Schwestern, für die Gemeinschaft. Und zwar alle Zeit in meinem Gebet. Ich sehne mich nach dieser Gemeinschaft. Wir wollen uns austauschen im allerheiligsten Glauben, geistliche Gaben vermitteln. Und deshalb suche ich, Paulus, unter euch Frucht, nicht da draußen, irgendwo. Und deswegen wird unser Glaube, unser beidseitiger Glaube, uns auch gegenseitig zusprechen und stärken. Und das mag auch bei uns so sein. Der Herr segne uns dabei. Amen. Amen.